Radio 1. Hörbar Rust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben zur Hörbar Rust, immer sonntags zwischen 14 und 16 Uhr. Und das ist mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Moritz Bleibtreu, 42, Schauspieler. Der Sohn des Schauspielerpaares Monika Bleibtreu und Hans Brenner wächst in Hamburg auf. Schon mit 6 steht er für Neues aus Uhlenbusch vor der Kamera. Noch vor dem Abitur geht Moritz nach Paris, von dort nach Rom und New York, wo er Schauspielunterricht nimmt. Zurück in Deutschland arbeitet er fürs Theater. 1994 feiert er Kinopremiere, 1997 folgt der vielbeschworene Durchbruch in Knockin' on Heaven's Door. Bleibtreu spielt in unterschiedlichsten Filmen mit, ob in der Bader-Meinhof-Komplex, Lola Rent oder Elementarteilchen. Der Schauspieler lebt mit seiner Familie in Hamburg, aber heute ist er hier. Endlich herzlich willkommen, Moritz Bleibtreu, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen, Moritz.
Hallo, vielen Dank. Ich freue mich, da sein zu dürfen.
Wir haben versucht, dich viele Jahre einzufangen und tatsächlich, diesmal hat es geklappt. Du bist an einem Freitag, den 13. zur Welt gekommen, im August, am selben Tag wie Heike Makatsch.
Genau, ja, wir sind, und auch, ja, wirklich, also auch original selber Tag. Wir sind also echt gleich alt.
Genau, und bist du jemand, der abergläubisch ist?
Ich bin insofern abergläubisch, als dass ich mich als einen doch durchaus gläubigen Menschen bezeichnen würde, so auf meine ganz persönliche Art und Weise, ohne dass das jetzt was mit gängigen Religionen zu tun hat oder so. Und da liegt ja dann der Aberglaube nicht fern. Ich glaube aber auch grundsätzlich, dass es sowieso kaum Menschen auf der Welt gibt, der nicht so wenigstens ein kleines bisschen abergläubisch ist. Also so die Existenz, also zu verleugnen, dass es da irgendetwas gibt, so glaube ich. Ich glaube, das fällt jedem Menschen im Innersten sehr, sehr schwer. Also wie man so ein hundertprozentiger Komplett-Atheist sein kann, das kann ich mir gar nicht vorstellen eigentlich.
Es gibt zwei Sachen, die mir dazu einfallen, die du mal gesagt hast. Einmal, dass du dem lieben Gott jeden Tag dafür dankst, dass dein Leben so verläuft, wie es verläuft und dass es gerne so bleiben könnte.
Auf jeden Fall.
Und du hast mal von deinem kleinen Gott gesprochen.
Ja, also das war, habe ich vielleicht so dahin gesagt, ne? Also so, ich habe halt so meinen Deal mit dem so, ne? Und mach mir da irre viele Gedanken zu, auch die jetzt sicherlich auch einfach zu diffus und weit.
Es ist auch sehr persönlich werden. Im Übrigen. Also absolut, jemandem genau zu erklären. Ja. Also es ist einfacher sicherlich zu sagen, ich bin Christ oder Buddhist und da gibt es ja dann ganz bestimmte Regeln, genau, wo man sich so drauf verständigen kann. Da weiß man ungefähr, wenn man sich aber so einen eigenen Weg gesucht hat.
Genau.
Ich fand diese Formulierung ganz schön.
Mein kleiner entscheidet Gott. Das, ja, weil, oder anders gesagt, oder es wäre vielleicht. Oder eine Welt, in der so jeder so sich so seinen eigenen kleinen Gott suchen würde oder auf der Suche nach dem ist oder auf der Suche nach der Art und Weise ist, wie er mit dem umzugehen hat so und wie man so miteinander auskommt. Ich glaube, das wird gar nicht so scheiße sein, weil das Problem an Religionen ja nun auch dann bis zu einem bestimmten Grad einfach sein kann, eben dass durch Dogmen entstehen Missverständnisse, durch Missverständnisse entsteht Streit und so weiter. Wenn jeder so bei sich wäre und so sagt, ah, wie ist das so mit deinem kleinen Gott? Ja, bei mir ist er so und so und ja, ich bin gerade an dem und dem Punkt und so. Ich weiß nicht, ob dann könnte, gibt es nicht so viel Grund für Streit, glaube ich dann.
Oder gerade, ich meine, so viel wird gestritten. Nee, aber
ich finde, das grundsätzlichste Ding in dem Zusammenhang ist natürlich, dass man jedem seinen kleinen Gott gestattet. Das muss ja drin sein.
Ja, ne? Aber also. Es gibt doch, ist ja auch bei vielen Religionen, die sich dann teilweise widersprechen oder glauben, dieselbe Aussage zu haben und plötzlich werden doch Kriege geführt. Es geht ja schon darum, dass man sich dann eigentlich in deiner Idealwelt auf bestimmte Dinge schon wieder verständigen müsste. Denn wenn mein kleiner Gott sagt, du darfst töten, wäre das ja nicht so gut. Also, ja. Also sowas wie Fairness oder
da hast du recht.
Aufrichtigkeit oder so.
Total, aber das ist, wie soll ich sagen, da kann ich eigentlich nichts anderes tun, als mit all meinem Herzen darauf zu hoffen, dass Menschen genug gesunden Menschenverstand haben, um irgendwann geschnallt zu haben, was irgendwie richtig oder falsch ist und dem Gegenüber nicht zu sehr auf die Füße zu treten. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen idealistisch, aber ich wüsste gar nicht, wie ich das anders sehen könnte. Also das ist was ich vielleicht nicht von jedem Menschen erwarten kann, aber durchaus von jedem Menschen erwarte.
Ich gehe manchmal so rum und denke, es ist eigentlich erstaunlich, wie wenig Menschen einander dann doch antun. Ich meine, die Zeitungen sind jeden Tag voll. Es passieren so schlimme Dinge, nicht nur im Namen Gottes, sondern überhaupt. Und trotzdem denke ich manchmal, es gibt so viele Menschen auf der Welt. Es ist doch echt erstaunlich, dass sich die meisten dann doch irgendwie auf so ein Mindestmaß an Ethik zu verständigen scheinen.
Ja,
und
ich glaube auch
gegenseitig
garantiert, dass vieles von dem, was so an Aggressionspotenzial auf der Welt so rumschwirrt, auch sicherlich bis zu einem bestimmten Grad echt menschengemacht ist. Ich glaube nicht daran, dass der Mensch von Natur aus böse ist. So, das glaube ich eigentlich nicht. Ich glaube einfach, dass das negative Energie natürlich immer viel, viel kraftvoller ist als positive. Ne? Also das ist, wie soll man sagen?
Warum glaubst du das? Du bist doch derjenige, der sagt, Liebe ist eine ganz starke Energie.
Ja, aber damit ist viel weniger auszurichten als mit dem Negativen.
Das würden die Buddhisten anders sehen.
Aber das ist ja tatsächlich so. Oder anders gesagt, wenn du ein Mensch mit einem guten Herz bist, ne, dann würdest du in einer Situation, wo jetzt zum Beispiel irgendeiner da oben ist, der wirklich böse ist, höchstwahrscheinlich nie so weit gehen zu sagen, den mache ich jetzt weg. Ganz einfach, weil es dir widerstrebt, Menschen zu töten. Mhm. So, ne? Der das nicht hat, der eine negative Energie in sich trägt, der macht das ohne mit den Augen zu zwinkern. Und deswegen ist Martin Luther King nicht mehr da, Malcolm X nicht mehr da,
Gandhi
Kennedy nicht mehr
weg.
Da und so viele andere, die leider Gottes dann viel zu früh gegangen sind, eben weil der mit einer negativen Energie ausgestattet ist, ne, in der dunklen Seite der Macht sozusagen, der handelt natürlich viel effektiver, konsequenter und kaltblütiger. Mhm. Und das kann einfach mehr ausrichten. Aber trotzdem glaube ich, dass im Grunde der Natur der meisten Menschen, zumindest meiner Erfahrung nach, also genau wie du sagst, also ich habe mehr liebe Menschen als böse Menschen kennengelernt. Aber der einzelne böse Mensch kann halt verdammt viel ausrichten. Das ist das Problem.
Und du hast ja auch eigentlich als aufgeklärter Mensch, wenn man jetzt davon ausgeht, dass beide Seiten in einem wohnen, jederzeit die Möglichkeit, dich für die eine oder andere Seite zu entscheiden. Also auch
Absolut.
Das gehört ja wahrscheinlich zum Erwachsenwerden, dass du dich irgendwann im Idealfall entscheidest, das Richtige zu tun oder das Gute zu tun.
Absolut. Ja. Und zu gucken, wie weit der Zirkel es zulässt. Also wie weit man den Zirkel halt auf und zu macht. Und irgendwo ist der Star so ein Zirkel, aber das ist natürlich, darum geht's ja sozusagen auch ganz fundamental. Also wo fängt das vor allem selbst an? Ne? Was definiert man selbst als richtig und falsch? Ne?
Du bist gebürtiger Münchner,
ja.
Aber in Hamburg aufgewachsen und dieser erste Song hat auf jeden Fall was mit deiner Stadt zu tun. Deine Stadt, sage ich jetzt, weil du bist Hamburger. Ne?
Ja, ich bin Hamburger. Ich bin zwar geboren in München, aber das ist lang vorbei. Also ja, ich bin Hamburger, absolut durch und durch.
Es geht los mit Ketka, die hast du mitgebracht.
Yes.
An den Landungsbrücken raus.
Großartig, genau, tolle Band, Hamburg City, großartige Band, Tomte, Ketka, alles was da so an Indie-Rock aus Hamburg kommt, ganz, ganz, ganz toll, großartige Singer- und Songwriter-Sachen, checkt das, ihr kennt's wahrscheinlich sowieso.
Ketka an den Landungsbrücken raus, mitgebracht von Moritz Bleibtreu, der heute zu Gast in der Hörbar ist. Und natürlich kann diese Sendung nicht ablaufen, ohne dass ich nach einem Zusammenhang zur Bleibtreu-Straße frage. Und es gibt diesen Zusammenhang tatsächlich.
Ja, das ist ein bisschen schwierig, ja, aber aller Wahrscheinlichkeit nach ist das dann Ur-Ur, ne? Ja, Ur-Ur.
Ur-Ur, glaube ich sogar.
Ja, Onkel.
So ein Schlachtenmaler war das.
Genau, ein Schlachtenmaler. Ein Verrückter, der sich damals, also eigentlich quasi die Kriegsberichterstatter der damaligen Zeit, der sich damals mit einer weißen Mütze ins Feld gesetzt hat und dann eben gepinselt hat, wie die sich da gegenseitig umgebracht haben. Sehr, sehr spaßiger Job, glaube ich.
Der Rest deiner Familie hat sich, oder zumindest einige haben sich dann aber schon ziemlich früh auf die Schauspielerei konzentriert. Also man kann eigentlich sogar sagen, du kommst aus einer Darstellerfamilie oder Schauspielerfamilie.
Ja, das kann man so sagen. Also nicht nur, es gab halt auch immer so ein paar Ausnahmen, so ein paar verrückte Maler gab es und ein paar verrückte andere auch. Aber die Schauspielerei dominiert das. Aber es waren vor allem alles das, was man Künstler nennen würde irgendwie.
Deine Mutter hat mal in einem Interview von dem für sie ersten, von der ersten Situation berichtet, in der für sie klar war, dass du wahrscheinlich Schauspieler werden möchtest. Sie hat das jetzt gar nicht unbedingt forciert. Aber offenbar steckte das in dir. Du weißt, welche Situation sie
Ich weiß, worauf du ansprichst. Ja, ich bin gerade letztens in einem Interview darauf angesprochen worden. Du spielst auf die Situation an, wo ich geheult habe, irgendwie im kleinsten Alter, und mich dann vor den Spiegel gestellt habe, um zu gucken, wie das aussieht.
Nochmal zu heulen, genau.
Ja, und ich muss aber sagen, ich fand das auch immer ein sehr süßes Bild was von meiner Mutter, wo ich so gedacht habe, ja, das stimmt, metaphorisch betrachtet ist das natürlich sehr eindeutig. Aber mein Sohn macht das auch. Und ich habe auch mittlerweile schon andere Kinder erlebt und gesehen, die das machen. Und ich glaube, dass das auch eigentlich, wenn man drüber nachdenkt, was ganz Natürliches ist, weil man spürt ja, dass diese Tränen darunter laufen. Man merkt ja, da passiert was, ist so nass im Gesicht und so. Dann will man natürlich auch sehen, wie das aussieht, also als Kind. So. Und ich glaube, dass das eigentlich, ich glaube, da hat sie vielleicht ein bisschen mehr reininterpretiert, als das eigentlich der Fall ist. Aber sehr gut beobachtet und Und insofern auch absolut richtig, als dass ich immer ein Schauspieler werden wollte. Also seit ich denken kann, wollte ich das machen.
Es hätte vielleicht noch die Möglichkeit gegeben, also du hast dich für Architektur, für Zeichnungen interessiert. Du hast so Geschichten erfunden und die illustriert.
Ich habe, was ich vor allem gemacht habe, ja, ich habe Comics gezeichnet, relativ früh angefangen, Comics zu zeichnen. Bin großer Comicleser, großer Comic-Fan, also mit Comics groß geworden. Vielleicht auch einer der Gründe, weswegen Filme machen mir damals auch immer irgendwie schon ein Stück weit näher war, als Theater zu spielen so. Und habe dann, als ich meinen ersten Film gemacht habe, da war ich, ich glaube, ich war da 8. Ich war da, glaube ich, gar nicht 6. Ich glaube, ich war 8.
Neues aus Uhlenbusch,
diese? Ich glaube, war ich 8. Und da habe ich, das fand ich so geil, dass ich danach angefangen habe, so Filmsets zu zeichnen. Und das habe ich über wirklich jahrelang gemacht, weil ich das so toll fand, wie das so aussah, wenn so Kamera und dann der Boom und der Klapperloader und dieser ganze Ablauf. Ich fand das einfach toll. Also jetzt mal unabhängig.
Auch noch, ne?
Die habe ich noch, ja, die habe ich noch. Ganz am Bündel ist das.
Und du bist in den Kindergarten gekommen, klar. Und das ist jetzt auch ein interessantes Thema, weil du jetzt eben selbst einen Jungen hast, der ist 4. Und du hast dir bei der Wahl des Kinderladens oder der Kita ganz genau überlegt, wo sind männliche Erzieher? Es gibt so wenig männliche Erzieher, weil es für dich damals unglaublich wichtig war. Du bist ohne Vater groß geworden. Dass es da jemanden gab, Konrad hieß der, glaube ich, ne? Dein
ja, genau, mein geliebter Konrad. Ja, klar, das ist, wir haben jetzt nicht bewusst eine Kita gesucht, wo Männer sind. Es war nur einfach sofort auffallend. Also ich hatte ja seitdem sozusagen, also seit meiner Kindheit mit diesem System Kindergarten nicht mehr zu tun und wusste auch gar nicht, was sich da alles so verändert hat. Und ich komme natürlich da noch aus einer Zeit, wo wir damals mit dem Kindergarten auf der schwarzen Liste standen. Das war alles mehr oder weniger sehr autonom, wenn man so will. Das war halt nicht staatlich gefördert, das war alles privat, weil das halt unkonventionell war, was Konrad damals gemacht hat. Und das ist auch privat gegründet gewesen damals, dieser Kinderladen. Und das ist natürlich mit dem, was du da heute hast, überhaupt nicht mehr zu vergleichen. Also was ganz anderes. Aber für mich war das halt auffallend, weil ich wusste das einfach nicht, dass es so wenige Männer in der Pädagogik gibt in Kindergärten. Und da war ich ein bisschen erschrocken, als ich gehört habe, dass die Quote, glaube ich, bei 3% liegt, was ja nun wirklich echt wenig ist. Und klar, gerade Jungs brauchen Männer um sich rum, wollen die auch. Und das ist ja auch, es ist halt auch was anderes, ob jetzt mein Junge ankommt und mir mit voller Kraft auf den Bauch springt oder ob er das bei der Mama macht. Ne? Das ist, ich kann das schon besser ab so. Und das ist halt in der Pädagogik, glaube ich, gerade wenn es um Raufen und Rangeln und diesen ganzen Kram geht, halt auch irre wichtig. Einfach so eine körperliche Belastbarkeit so, ne? Und ich will jetzt nicht sagen, das können Frauen nicht bieten. Ich will mich da auch auf gar keine Diskussion einlassen. Aber ich glaube schon, dass das grundsätzlich was ist, womit Männer einfach besser klarkommen sollen. Ich fand das ein bisschen erschreckend. Und wir haben aber zum Glück welche. Die sind auch sehr cool. Mhm. Und mein Junge findet die auch super.
Dieser Konrad, ist das stimmt das, dass du den noch länger aufgesucht hast? Weil das einfach, der hat dich ins Herz geschlossen und du ihn, glaube ich, auch. Weil er einfach so jemand war, der sich auch wirklich intensiv um dich gekümmert hat. Und so eine Art, naja, ich weiß nicht, geht das zu weit, Ersatzvaterfigur?
Nee, das geht nicht zu weit, das kann man schon durchaus sagen. Also wenn es sowas gegeben hat, also so eine Vaterfigur, wie auch immer man das definieren will, so ein Mann, an dem ich mich orientiert habe, wo ich gesagt habe, aha, so sieht ein Mann aus und das macht ein Mann aus und so.
Was macht ein Mann aus? Gib mal ein Beispiel.
Es war halt, also jemand, der
eine andere Art von Strenge vielleicht? Dieser Klassiker, dieses Klischee?
Strenge kann man vielleicht gar nicht sagen. Es ist, nee, das ist, ich glaube, das hat was mit Instinkten mehr zu tun als mit allem anderen. Ich bin ja ein Junge und ich.
Identifikation.
Ja, das ist Identifikation. Und das ist ein Mann. Und irgendwann muss ich mal so werden wie der. Und das kann ich mir natürlich so vorbildmäßig von einer Frau nicht holen. Da braucht es einen, dass ich gucken kann, wie macht er denn so die Dinge und wie ist denn das so? Ich könnte das jetzt gar nicht aufdröseln in, wie gesagt, was ist da. Also jetzt pädagogisch richtig, falsch, keine Ahnung. Es ist echt ein Vorbildding. Also Kinder sind ja auch so, es geht ja nicht darum, was du Kindern erzählst. Ne? Also du kannst Kindern ja alles erzählen, das interessiert die nicht.
Du musst es ihnen vorlegen.
Du musst es tun. Ja, Kinder sehen und tun. Und die hören nicht und tun, sondern die sehen und tun. Und deswegen ist eben ein männliches, erwachsenes Vorbild einfach wichtig. So, ne? Und Konrad war halt ein großartiges Vorbild, einfach weil er einfach ein wahnsinnig irre intelligenter, wahnsinnig starker, nicht physisch, sondern einfach als Charakter gefestigter, ausgeglichener, schlauer, humorvoller, sehr lustiger Mann war, der dazu noch das größte Kind von uns allen war. Also das Tolle, sage ich immer, bei dem war echt, dass der nicht mit uns gespielt hat, um mit Kindern zu spielen, so um Kinder glücklich zu machen, sondern der fand das selber geil, ne? Und das ist natürlich das Beste, was dir passieren kann, dass der dich tot spielt, wirklich, ne? Und du schon da in den Seilen liegst und sagst, komm, komm, komm noch eine Runde, komm, geht noch, komm weiter, weil der einfach selber Bock drauf hat, ne? Und das war, glaube ich, das große Geheimnis von Konrad so. Und ich glaube aber, dass diese innige Beziehung schon was ist, was dieser harte Kern der Kinder, mit denen wir damals angefangen haben, es waren, glaube ich, so 10. Ich glaube, das werden die alle von dieser Zeit behaupten.
Notorious B.I.G. hast du mitgebracht. What's Beef?
What's Beef, auf jeden Fall. Genau. Was ist Stress? Er weiß es genau. Einer der besten Rapper, die es je gegeben hat. Zeitloser Rap vom Allerfeinsten.
The Commission, Uncle Paulie, P. Diddy, Cesar Leo, De Janeiro, Charlie Baltimore.
Radio 1. Hörbar Rust.
Moritz Bleibtreu ist heute hier zu Gast, der Schauspieler. Wie alt warst du, als ihr nach St. Georg gezogen seid?
St. Georg gezogen ungefähr. Sind wir, da war ich, glaube ich, so 10, ne? Ja, klar, nee, noch nicht, doch, vielleicht ein bisschen früher, 9 oder 10. Oder ich bin mir nicht ganz
sicher. Aber ihr habt in der Zeit davor schon in Hamburg gewohnt oder war das der Umzug von München nach Hamburg?
Wir sind von München nach Hamburg gegangen, da war ich so gerade 2 geworden. Haben dann eigentlich meine ganze Kindheit, wenn man so will, erst am Klosterstein gewohnt und danach im Hofweg. Sehr schön gewohnt.
Ja, muss behütet, man sagen. Sauber, sehr, schick.
Ja, große Riesenwohnung, alles super, Doppelverdiener, Mama verheiratet damals gewesen mit Hans-Peter Korff.
Das ist Onkel Heini aus Neuss, aus Uhlenbusch,
genau,
oder?
Genau, ja. Also der war mein Stiefpapa, wenn man so will, für eine Zeit. Aber ich war damals noch sehr klein und klar, ich war ein Einzelkind von einer ganz starken Mutter und deswegen hatte der Mann das natürlich mit mir nicht so richtig leicht, ne? So, es tut mir heutzutage eigentlich sogar fast ein bisschen leid, aber ich war halt klein so, ich habe den nicht so richtig gelassen. Der hatte das, glaube ich, ein bisschen schwer mit mir.
Ihr habt ein sehr enges Band auch, glaube ich, gehabt, deine Mutter.
Meine Mama und ich, ja, das meine ich halt. Das ist natürlich auch dann klar, wenn du dich dann einmal irgendwie als Kind, glaube ich, daran gewöhnt hast zu sagen, das ist meine Familie und meine Familie ist diese Frau. Und das beruht ja auf Gegenseitigkeit dann irgendwie. Also auch für die Mama, wenn da jetzt nicht noch ein Kerl dabei ist, wo man sagt, naja, vielleicht kriegt man mit dem noch Kinder oder so. Das war für meine Mutter, glaube ich, auch gar nicht so wahnsinnig akut in ihrem Kopf und auf der Wunschliste auch gar nicht so richtig drin.
Wobei es ja nicht diese Fixierung gab. Also was sage ich jetzt hier? Ich kann das ja nur aus dem Schlussfolgern, was ich gelesen habe über die Dinge, die du gesagt hast. Aber es ist ja nicht die klassische Fixierung einer Mutter gewesen, die ihrem Sohn keinen Freiraum gelassen hat, sondern eigentlich
nicht.
Im Gegenteil. Ne? Im Grunde hat hattest du ja sehr oder vielleicht manchmal sogar zu viel Freiraum
Selbstbestimmung. Also wenn es um Freiraum geht, habe ich auf jeden Fall zu viel Freiraum gehabt, also gar keine Frage. Und meine Mutter war auch keine wahnsinnig konsequente Frau. Also ich wusste schon immer ganz gut, wie ich sie so dahin kriege, wo ich sie halt haben möchte. Das hat schon ganz gut funktioniert. Aber wie gesagt, es hat halt trotzdem, haben wir halt so unsere Art gehabt, eine Familie zu sein. Und die war so intakt für mein Gefühl, durch meine ganze Kindheit hinweg eigentlich. Klar gab es immer Sachen, die irgendwie zäh waren, aber ich habe halt nie an dieser übermenschlichen Liebe von meiner Mama gezweifelt und die hat halt alles ausgehügelt, alles andere. Und deswegen habe ich nie irgendwas vermisst und habe eigentlich erst dann im Spiegeleffekt sozusagen gemerkt, dass die Art und Weise, wie ich groß werde, halt nicht so ganz normal ist, ne? Sondern dass es da Leute gibt, die so ein bisschen anders drauf sind. Dass, wenn du nichts anderes kennst, dann weißt du das ja auch erstmal nicht. Dann denkst du ja, das gehört alles so, ne? Und deswegen, glaube ich, auch habe ich nie wirklich was vermisst. Und dann sozusagen, als ich zum ersten Mal dann gemerkt habe, oh, es gibt auch eine andere Art und Weise, irgendwie Familien zu haben, habe ich aber trotzdem nichts vermisst, eben weil diese Liebe immer da war, ne?
Gestatte, dass ich deinen Vater kurz ins Spiel bringe und brich ab, wenn du sagst, das ist too much oder
nee.
Hans Brenner. Und ich habe jetzt für Hans Brenner kein Gesicht gehabt und habe ihn in eine Suchmaschine eingegeben und gesagt, der ist das, das ist dein Vater. Ich habe das gar nicht gewusst. Das ist ein Schauspieler, der unserer Generation, also ich bin Jahrgang 67, total bekannt ist durch verschiedene Rollen.
Ja.
Interessant auch, dass er im Todesspiel denjenigen spielt, der gekidnappt wurde, um dich dann später im Baader-Meinhof-Komplex freizulassen.
Das ist sehr bizarr. Und wenn man das noch bizarrer machen will, dann muss man sich auch vor Augen führen, dass sozusagen diese zweite Karriere, die mein Vater dann noch gemacht hat, oder dieses zweite, nochmal dieses große Aufsehen, was damals kam mit der goldenen Kamera, eben für die Schleierrolle bei Herrn Brilleur, dasselbe auf eine Art ist wiederum meiner Mutter passiert, als sie die Mann gespielt hat in Die Manns mit Armin Müller-Stahl, was ja auch ein Film von Heinrich Brilleur ist. Also eigentlich ist der Heinrich dafür verantwortlich, dass meine Eltern beide sozusagen auf ihre alten Tage nochmal einen großen Erfolg gehabt haben. Und das ist auch wiederum lustig, dass sich das so da zusammenschließt.
Ja. Und du hast dein Vater, es gibt jetzt unterschiedliche Statements auch dazu, also mal er verließ die Familie.
Meine Mutter ist gegangen. Weil das war damals eine relativ wilde Situation, 1971, das Jahr, da wurden halt dann halt auch gerade die ganzen Werte kaputt gemacht, monogame Beziehungen, das war ja alles ein bisschen relativ. Mein Vater, ich habe noch 4 Halbschwestern, also so, und dementsprechend ungewöhnlich waren die Familienverhältnisse, wenn man so will. Und meine Mutter ist damals gegangen, einfach so, die ist gegangen. Also verlassen stimmt nicht. Meine Mama ist gegangen und das war also eine bewusste Entscheidung von ihr. Das hat natürlich seine Gründe gehabt, das ist klar, aber das war eine bewusste Entscheidung von ihr. Und dann habe ich ihn nur 2-mal in meinem Leben gesehen. Einmal, da war ich so 10 und das andere Mal in seinem Sterbebett.
Mhm. Und absurderweise, oder auch schön, ich weiß es gar nicht, freitags im Bayerischen Rundfunk, denn er war ja der Alois Bayerl oder
wie? Jede Woche, ja, das war immer toll. Ich war dann ganz traurig, als das irgendwann abgesetzt wurde, aber ja, ich habe das jeden Freitag natürlich geguckt.
Wie hieß denn diese, er war der Pförtner des
Fernsehpförtner Alois Bayerl.
Hieß die Serie auch so?
Ja, genau, wie hieß denn das noch? Wie hieß das noch? Das war so eine ganz kurze... sowas wie und tschüss, so eine ganz kurze Zusammensetzung aus 2 Worten.
Es wird sowieso gleich irgendein Hörer anrufen, der das sagt, wahrscheinlich.
Ich weiß es nicht, also müsste man, das google ich gleich. Gleich weiß ich's. Aber das, und das habe ich halt jeden Freitag geguckt, weil, ich habe auch sehr früh sozusagen, dadurch, dass ich sehr früh eben auch mit dem Beruf in Kontakt gekommen bin, immer wusste, ich möchte irgendwann mal ein Schauspieler sein, habe ich natürlich auch wirklich mir Schauspieler angeguckt, auch schon vom frühesten Kindesalter an und mit meiner Mutter auch drüber gesprochen. Was bedeutet das? Was bedeutet Begabung? Wie sieht es aus? Wie manifestiert sich das und so? Und mein Vater war halt ein absoluter Überschauspieler, ne? Und jeder, also gerade in der Branche, ist zwar so ein blödes Wort, aber in der Branche war mein Vater halt immer genau wie meine Mutter, also auch weit vor der Zeit des dann öffentlichen Erfolgs durch die Brilleur-Filme, waren das immer absolute Schwergewichte. Also meine Mutter sowie mein Vater auch. Nur mein Vater war einfach ein gänzlich unehrgeiziger Mensch, der hatte keinen Bock auf Öffentlichkeit, so, hat sein Theater da oben in Telfs gemacht und das war sein Ding. So, der hat eigentlich hat er dafür gelebt, diese Theaterfestspiele in Telfs zu machen, oberhalb von Innsbruck, wo er herkommt. Also ich bin ja eigentlich auch Österreicher, ich bin ja gar kein Deutscher. Also die eine Seite ist ja beides Telfs, sind, Innsbruck, ja, also Österreich, tiefstes Berge, und Mama ist halt Wien. Und das war sein Ding, dafür hat er gelebt. Auf seinem Holzkreuz, auf seinem Grab steht Volksschauspieler. Und das ist auch das, was er immer sein wollte. Aber ein grandioser Schauspieler, einfach eine Granate an Schauspieler.
Ich habe das Gefühl, so wie du darüber sprichst und wie du auch in Interviews darüber redest, dass du damit wirklich deinen Frieden geschlossen hast, auch weil deine Mutter offenbar ihn nicht zum Feindbild erkoren hat, sondern auch gesagt, wenn er wüsste, wie sehr ich im Frieden damit bin und ich bin ihm nicht gram
Mutter hat nie auch nur ein schlechtes Wort über meinen Vater gesagt, niemals, im absoluten Gegenteil. Meine Mutter hat immer gesagt, der Hans ist der einzige Mann gewesen, von dem ich jemals ein Kind haben wollte.
Sie war jetzt auch stolz, hat sie auch gesagt.
Total. Das war, da gab es überhaupt kein Vertun. Also da war keine, also was man vielleicht manchmal so kennt, das da waren, natürlich waren da sicher, waren da Ressentiments.
Du warst ein bisschen sauer, dass sie das alles alleine wuppen
ja,
musste.
Ja, in der
ne?
klassischen Zeit so zwischen, Entschuldigung, ich esse gerade Laugenbrötchen, deswegen rede ich so.
Nee, wir haben so einen Hunger
hier. Ich hatte so zwischen 13 und 15 oder so, 16. In der Zeit, da hatte ich so eine, wo die typische Agrophase, wo man so die typische Agrophase irgendwie als Jugendlicher hat, da fand ich so, da habe ich gesagt, wie kannst du das? Kannst du nicht die Frau alleine sitzen lassen? So.
Aber du hast es nicht zu ihm gesagt.
Nein. Aber da hatte ich halt so ein bisschen, negative Ressentiments, weil ich gesagt habe, das macht man nicht, mal lässt eine Frau nicht alleine mit dem Kind sitzen. Da wusste ich aber auch nicht das, was ich heute weiß und auch nicht das, was ich wusste, als er gestorben ist. Da war ich, glaube ich, wie alt war ich da? Boah, keine Ahnung, rechne jetzt
mal. War das 98, ne?
Sowas, ne?
Ja.
Da ist sie so 26, 27, da habe ich das schon sehr viel differenzierter gesehen und wusste, dass das alles, dass die Dinge nun mal nicht immer schwarz-weiß sind, sondern meistens grau.
Polizisten hast du mitgebracht von Extra Bei.
Auf jeden Fall. Eine der größten Lieder, die je in Deutschland geschrieben wurden. Hab immer als großer Rap-Fan immer gesagt, Leute, das ist ein Sample. Checkt diesen Sample. Warum hat das bis heute noch keiner gesampelt? Polizisten extra breit, groß.
Natürlich hat ein Hörer angerufen und uns gesagt, wie diese Serie hieß. Nix für ungut hieß sie, mit Alois Bayerl als Pförtner des BR.
Genau, das war's. Nix für ungut. Das waren immer die letzten Worte und dann war es vorbei.
Nix für ungut. Genau, die Frage war ursprünglich ja so vor 200 Stunden, wie alt warst du, als ihr nach St. Georg gezogen seid? 10, 11 hast du ungefähr gesagt, ne? So. Und für all diejenigen, die Hamburg St. Georg nicht kennen, den Stadtteil, wobei heute ist es ja schon wieder so, dass du die Eigentumswohnung dort gar nicht mehr bezahlen kannst.
Ja, heute ist es ein Trendviertel, ganz
Sagst
schick.
Sagst du Gentry oder Gentrifizierung?
Gentrifizierung.
Ich höre immer häufiger Gentrifizierung von so Leuten. Ja, ich sag auch.
Das heißt doch auch nicht Genetik, oder?
Doch, heißt es.
Wie jetzt?
Das heißt auch Gentleman.
Ja, aber nee, doch nicht auf Deutsch, oder?
Also Leute, also Sascha Lobo ist mir jetzt, fällt mir jetzt gerade nochmal ein. Der sagt auch Gentrifizierung. Das ist ja, ja jemand, der sich mit dem.
Sprachfehler, oder? Also ich sag Gentry.
Gentrifizierung.
Gut. Ja, sehr komplett perfektes Beispiel für Gentrifizierung. Dank der schwulen Community ist das Viertel mittlerweile ein wunderschönes Vorzeigebeispiel für Gentrifizierung, wo man sich dann natürlich auch fragen muss, was ist jetzt daran so falsch, weil mittlerweile ist St. Georg halt wirklich ein sehr, sehr schönes Viertel. Sicherlich ist es nicht mehr so richtig bezahlbar, aber es ist schön. Das war es damals nun wirklich nicht.
Nee, Straßenstrich, Drogen wurden offen verkauft. Also das ist, also da
war ein klassisches Bahnhofsviertel, ne?
Also ist es so, ja. Also im Grunde ist es das in manchen Ecken nach wie vor.
Also der Hansaplatz wird immer der Hansaplatz bleiben. Den kriegst du so richtig sauber nie.
Das ist wie mit dem Görlitzer Park hier. Sagen auch fast die Leute so nostalgisch. Ja, aber so ganz verändern kann er sich ja nicht. So
es Klammer hieß auf, lass Tor, es doch so. Ist dann bei uns ist Steindamm halt, ne? Der sozusagen ja die kleine Reeperbahn früher immer war und da kriegst du auch diesen Rotlichtaspekt, den kriegst du dann natürlich nicht so ganz raus.
Nee. Und du hast aufs Maul gekriegt, sagen wir es, wie es war.
Ja, sicher. Als ich da hingekommen bin am Anfang, na klar, weil ich kam halt wirklich aus sehr behüteten Lebensumständen und alles, was mir da so auf mich eingeprasselt ist, war mir gänzlich neu. Und ich hatte halt auch mit körperlicher Gewalt überhaupt nichts am Hut und die haben natürlich da sofort gerochen, dass ich da nicht hingehöre. Und dann wirst du dann natürlich so ein bisschen getestet irgendwie. Und in dem Zusammenhang bin ich dann öfters mal in so Probleme reingerasselt. Ja.
Und das ist die einzige Sache, die mich an deiner Mutter erstaunt hat. Die eine Reaktion, die du zitiert hast. Wenn du nach Hause gekommen bist und gesagt hast, hier, ich bin schon wieder verkloppt worden, dass sie sagt, dann lauf doch weg. Weil eigentlich ist deine Mutter doch so eine Frau, von der ich jetzt eher gedacht hätte, sie würde sagen, wehr dich oder lerne dich zu wehren oder so.
Nee, gar nicht. Das war sie gar nicht. Meine Mutter war zwar eine absolute Kämpferin, aber auch im Grunde ihres Herzens eigentlich genau wie ich eine absolute Pazifistin. Also solange man diesen Dingen irgendwie aus dem Weg gehen kann, tut man das. Und das war für meine Mutter aber eigentlich gar nicht viel anders. Die ist zwar ein Nachkriegskind gewesen und selber nun wirklich, also wirklich in dem Keller groß geworden. Und zwar wirklich ein Keller. Aber trotzdem war Gewalt nichts, was so Teil von meiner Mamas Leben war, glaube ich. Schon gar nicht dann, als sie dann älter war und in Deutschland gelebt hat. Also auch für sie war das neu. Und das war ja auch nicht, also damals, als wir nach St. Georg gezogen sind, das war jetzt ja nicht ein cooler Move oder ein hipper Hipster-Move, jetzt in das abgefuckte Ghetto zu ziehen, sondern das war die Nähe zum Schauspielhaus. Mhm. Also es waren halt nur 300 Meter zum Schauspielhaus zu Fuß. Und klar, wenn du da arbeitest, war das damals total super. Und die meisten Schauspieler vom Schauspielhaus haben in der Gegend damals gewohnt. Die Wohnung gibt es heute noch, in der ich groß geworden bin. Die habe ich auch heute noch. Da wohnt ein Kollege, ein Schauspielkollege.
Unter Mietvertrag oder wie?
Ja, genau, der am Schauspielhaus spielt nach wie vor. Ja.
Du hast dann Taekwondo irgendwann gelernt und Bruce Lee wurde dein Vorbild. Du hast dir Bruce Lee Filme angeguckt und hast dich irgendwie...
Ja, Eastern im Allgemeinen. Ne? Ich fand halt diese ganzen Eastern halt, klar, Bruce Lee natürlich jetzt unter den kämpferischen Aspekten betrachtet, aber ich bin dann auch total abgegangen auf diese Eastern Filme. Und damals, weiß ich noch, gab es immer im Munzburg Kino, gab es immer jeden Donnerstag um 15 Uhr gab es so Eastern halt so, ne? Ja, so die, was weiß ich, 12 Kammern der Shaolin und was weiß ich, wie sie nicht alle hießen. Und da bin ich immer hingerannt. Ne? Jeden Donnerstag habe ich mir so einen Eastern angeguckt und bin dann total abgegangen auf Kampfsport irgendwie eine lange Zeit. Mhm. Und das war wirklich dann so mein Ding, also über Jahre eigentlich.
Was war das mit deinem damals besten Freund? Du bist 10 Jahre alt und dein bester Freund stirbt schon. Das ist ja viel zu früh. Woran ist der gestorben? Was
Autounfall, ist da passiert? Der ist leider von einem Auto überfahren worden. Und das war insofern total gemein, weil das genau in diese Zeit reingefallen ist. Also eigentlich bin ich nach St. Georg gezogen und deswegen überlege ich auch die ganze Zeit, wie alt ich da wirklich
war. Die Umzugszeit, meinst du?
Ist genau in die Zeit reingefallen. Ich habe aber schon in St. Georg gewohnt, deswegen muss ich noch jünger gewesen sein, als wir nach St. Georg gezogen sind, weil Malte gestorben ist, da war ich zehn. Ergo muss ich schon so mit 8 oder 9 nach St. Georg gezogen sein, weil damals war ich da schon. Und das kam also alles zusammen. Also dieser Umzug, diese völlig neue Umfeld, die meine Mutter, die dann auch ihren Lebenswandel so ein bisschen verändert hatte.
Die wurde wild in der Zeit, die hat so eine Theatergruppe gegründet.
Genau, hat sich schwer verliebt in ein Mann, den es auch heute noch gibt, dem ich auch ziemlich auch heute noch Kontakt habe, der hier in Berlin wohnt, der mit meiner Mutter damals eben dann ganz wildes Off-Broadway, sprich also privates Theater gemacht hat, was natürlich das gesamte Geld und die gesamte Leidenschaft irgendwie verschlungen hat.
Und Aufmerksamkeit auch, ne?
Ja, klar, das war eine wilde Zeit, also wo wirklich, da war viel los bei uns und es war schwer Punkrock und
Wer sich das angucken möchte, im aktuellen Stern gibt es gerade ein großes Interview mit dir.
Genau.
Und da gibt es ein Foto, wo sie wirklich.
Ja, wahrscheinlich, so dass wir das überhaupt herhaben, aber das hat meine Mutter wahrscheinlich, oder die haben das aus der Doku rausgeholt oder so. Ich weiß nicht. Irgendwie, es gibt so eine Doku über mich. Ich glaube, da ist das drin, aber ich weiß es nicht. Aber da gibt es noch ganz andere. Also ich habe noch viel geilere. Nee, meine Mutter war damals wirklich eine wilde Frau und hat damals auch alles für sich so ausprobieren müssen. Und das war auch vollkommen okay. Ich war damit nur halt einfach ein bisschen überfordert. Und
klar.
Und das Schlimmste wirklich aber tatsächlich für mich in der Zeit war wirklich der Tod von Malte, weil der halt, ja, das war halt wie mein Bruder, ne? Und gerade wenn dann eben sozusagen die häuslichen Situationen so durcheinander geschmissen werden, dann hältst du dich natürlich an Freunden fest und der war dann auf einmal weg. Und das war schon fies, weil das alles irgendwie so zusammenkam. Und das war ein bisschen viel damals.
Das machen wir wahrscheinlich als Kind. Auch ich erinnere mich so, in dem Alter kann man Tod nicht, man kann das nicht richtig einordnen. Man kann da.
Doch, doch.
Konntest du das, ja?
Ja, ja. Ich wusste schon, was das bedeutet. Das war, doch, doch. Das konnte ich. Also, glaub doch, mit 10 schnallst du das schon, was das bedeutet. Mhm. Ja.
Das Gute ist, das ist jetzt komisch, das in einem Zusammenhang zu erwähnen, aber ich glaube, einen deiner besten Freunde, den hast du immerhin 3 Jahre später kennengelernt, den gibt es auch jetzt noch, jemanden, den du
genau.
Mit 13, glaube ich, ne?
Das ist mein, ja, genau, das ist, da hast du, der kommt in der Doku zum Beispiel auch vor, über die ich gerade eben gesprochen habe. Und ja, das war mein großes Glück, weil dann war es erstmal ziemlich anstrengend da in der ganzen Zeit. Und dann habe ich irgendwann Emek kennengelernt.
Wie heißt der, Emek?
Emek, ja.
Emek.
Ist ein türkischer Name, Türke, und das steht für Arbeit.
Und für früheren Haarwuchs als du. Er hatte schon einen Bart, als du noch keinen hattest.
Ja, Türke halt, ne?
Ja.
So, klar. Behaart, auf jeden Fall.
Nein, ich erwähne es nur deswegen.
Ja, ja,
auf jeden Fall. Weil ich das eine Zeit lang schon genervt hat, dass du 17 werden musstest, um dich zum ersten Mal zu rasieren.
Noch älter, ich glaube, ich war 18 oder so, bis ich mich zum ersten Mal rasiert habe. Aber so, ja, das war bei mir ganz schlimm. Ich hatte immer nur so einen Flaum, es war furchtbar.
Bob Marley, So Much Trouble.
Ja, Bob Marley. Meine erste wirklich, glaube ich, große Liebe neben dem Hip-Hop. Der Hip-Hop hat ja damals nicht zugelassen, dass man andere Musik hört. So bei Hip-Hop, also Leute waren halt, B-Boys waren halt Musik-Nazis, so, ne? Man hat dann, wenn, nur noch ein bisschen Funk gehört, so 80er Jahre Funk, ein bisschen Soul, der leider in meiner Auswahl nicht vorkommt, aber dafür haben wir dann stellvertretend jetzt auch das schließt das mit ein, nämlich Reggae, Bob Marley. Man wird ja immer gerne gefragt, mit welchem Mensch aus der Zeitgeschichte, tot oder lebendig, würdest du gerne mal sprechen oder den würdest du gerne mal treffen. Leute sagen immer Jesus. Ne?
Und für dich wäre es echt Bob Marley?
Bobby Marley, ja.
Ach, guck mal.
Just to sit down and smoke a spliff. Listen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Moritz Bleibtreu ist heute hier zu Gast. Wir haben uns gerade eben, als die Nachrichten liefen, über Musik unterhalten und was er mag und was er nicht mag. Und ich tippe mal, Supertramp wird er überhaupt nicht mögen, ich aber schon.
Das stimmt nicht so ganz. Moment.
Wirklich?
Das ist nicht so ganz wahr. Welches denn?
Child of Vision.
Sagt mir jetzt nicht, muss ich hören. Okay.
Child of Vision wird hier pantomimisch, möchte ich sagen, nachgespielt von Moritz Bleibtreu.
Nämlich, ich gesagt habe, die hören nicht auf, die würden jetzt auch noch eine Stunde weiter so das Solo spielen auf seinem Keyboard. Aber ich habe kein Problem mit Supertramp, wirklich.
Bin ich sehr glücklich, bin ich sehr froh, bin ich sehr erleichtert und sage an dieser Stelle, wenn Sie uns eine E-Mail schreiben möchten, aber bitte nicht, was meinen Musikgeschmack angeht, dann an hörbar@radio1.de. Und Sie können diese Sendung, wie auch alle anderen, aus dem letzten Jahr, als Podcast nachhören. Und wenn Sie damit ein Problem haben, schicken Sie uns eine E-Mail, dann erklären wir Ihnen, wie das geht. Es ist so schön, dass du auf die rechte Bahn geraten bist, denn du bist sehr früh fast ins kriminelle Milieu abgerutscht, mit 13, glaube ich, beim Bierklauen erwischt worden.
Ja, das wäre jetzt zu viel gesagt.
Ach, wirklich?
Nee, abgerutscht, also in der Gefahr abzurutschen war ich eigentlich
nicht. Guck mich mal an.
Nein, wirklich.
War ein Scherz.
Gut. Nein, ja, nee, das waren nur halt so Ausflüge, ja, was man dann so macht.
Jeder wird
so
beim Klauen mal erwischt.
Eben. Also, ich hatte da eine Phase, die war so ein bisschen doof und das war dann auch zum Glück relativ schnell vorbei.
So, dann kam die Schule, die Schulzeit war es ja schon mit 13, davon gehe ich mal aus. Aber Schule war nicht so
gar deins? Gar nicht, das war irgendwie schwierig. Ich war auch, muss man sagen, auf einer Gesamtschule und habe dann doch schnell, also bin ja nun vielleicht, also auf meine Art vielleicht auf den Kopf gefallen, aber trotzdem auch ein bisschen aufnahmefähig. Und dieses Einteilen in verschiedene Gruppen, A- und B-Systeme, ich weiß nicht, wie weit dir das geläufig ist, wie man das so macht auf der Gesamtschule, das hat halt für mein Hirn nie so richtig funktioniert. Und es waren halt ganz, ganz viele Kinder auf der Schule, die, wo man ganz klar wusste, die Eltern schicken die dahin, damit sie vielleicht noch einen Realschulabschluss bekommen oder vielleicht noch einen Gymnasialabschluss bekommen. Und das drückt natürlich das gesamte Niveau nach unten. Das heißt, ich musste nichts machen und hatte nur Einsen. Also eine B4, musst du dir vorstellen, damals, ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, ist eine A1. Und das ist aber das ist dieselbe Schule. Und du kannst ja am Ende im Zeugnis also verschiedene Kurse und in dem einen Kurs, in dem B-Kurs ist eine 4, eine 1 in dem A-Kurs. Du kannst dir das dann auch im Zeugnis aussuchen und kannst aus der B4 eine A1 machen. Das sieht natürlich besser aus, ich so nur Einsen gehabt. Also ich habe nichts getan.
Ich bin schon zu blöd, das zu verstehen, was du jetzt gerade erklärt hast.
Aber anyway, also man versucht halt alle unter einen, man versucht halt alle unter einen Topf zu bekommen, um zu gucken, dass man eben sozusagen nach
niemanden auf der Strecke lässt, dass so alle ungefähr mitgenommen werden.
Genau. Und das hat dazu geführt, dass ich halt gar nichts gelernt habe, mich irre gelangweilt habe.
Und nur Einsen hattest?
Nicht nur Einsen hatte, aber ich war viel besser, als ich wirklich war. Also auf dem Blatt, auf dem Papier.
Du bist dann nach der 11., glaube ich, korrigiere mich, wenn es nicht stimmt, nach Paris gegangen als Au-pair-Boy.
Genau, ja.
Das ist ungewöhnlich. Also ich kenne das tatsächlich nur, dass Mädchen das machen.
Ja.
Und wie kamst du der Idee?
Das war mehr oder weniger ein Zufall. Also ich bin backen geblieben in der 11. und wusste irgendwie so richtig, jetzt wusste ich auch nicht so genau, was ich machen wollte. Und jetzt direkt Schauspielschule war auch noch nicht so richtig angesagt, weil ich auch nicht wusste, ob ich überhaupt auf eine Schauspielschule gehen will. Und dann hat sich das so ergeben. Dann war das eine Freundin von meiner Mutter, die wiederum eine Freundin hatte, die jemanden gesucht hat. Und irgendwie war man da. Und ich hatte ja durch sozusagen meine Beziehung zu Konrad und meine Beziehung zu dem Kinderladen eigentlich immer eine sehr praktisches Talent, wenn du so willst, im Umgang mit kleinen Kindern, weil wir halt uns immer um die Kleinen gekümmert haben. Also das Prinzip des Kindergartens war so, dass die Älteren sich halt ein bisschen um die Lütten kümmern und so. Ich bin dann auch noch, nachdem ich aus dem Kindergarten weg war, immer noch mit auf die Reisen gefahren und habe dann so kleine erzieherische Aufgaben übernommen, wenn man so will. Aber wir sind von Konrad sehr, sehr früh da rangeführt worden. Und deswegen habe ich gesagt, warum denn nicht? Und habe mich damals um ein 2,5-jähriges Mädel gekümmert, die genauso viel Französisch konnte wie ich, nämlich gar nicht. Und dann haben wir das so mehr oder weniger zusammen gelernt. Und das war eigentlich eine sehr anstrengende Zeit, weil klassisch Chambre de Bonne, halt so ein Minizimmer mit einer Dusche drin und eine Toilette auf dem Flur. Und aber ich habe da Französisch gelernt, habe zum ersten Mal einen Einblick in eine andere Kultur bekommen, habe dazu natürlich noch arbeiten müssen und so. Es war also auch eine schwierige Zeit, aber eine sehr, sehr schöne Zeit rückblickend.
Dann bist du nach Rom gegangen, weil du dich in ein Mädchen verliebt hattest, glaube ich. Hast du dich in Paris in die Italienerin verliebt oder?
Ja. Nee, nicht in Paris. Ich bin aus Paris zurück nach Deutschland, habe da ein Schauspielseminar gemacht und habe mich in diesem Seminar in dieses Mädchen verliebt und bin dann da hinterher, ja.
So, das war schon mal die zweite Sprache. Französisch, Italienisch.
Genau.
Und dann ging es nach New York.
Ja, aber dann musste das irgendwie praktisch werden. Dann musste ich irgendwie zusehen, dass ich jetzt wirklich mal irgendwie sowas mache wie eine Ausbildung. Alles, was ich in Italien gemacht hatte, war so ein bisschen Pseudo. Hab so ein bisschen Stepptanz gemacht und hier mal ein Seminar und so. Und das war aber alles nicht zielgerichtet genug irgendwie. Dann habe ich gesagt, gut, ich will keine klassische Theaterausbildung machen in Deutschland, weil man darf ja nicht vergessen, in Deutschland werden die Leute auf den Hochschulen ja nicht fürs Drehen oder für den Film ausgebildet, sondern fürs Theaterspielen. Mein geheimer Traum war immer irgendwie Filme zu machen, auch wenn ich wusste, dass das relativ unrealistisch ist, damals zumindest. Und habe dann gesagt, wo werden die Filme gemacht, die ich geil finde in Amerika, wo spielen die in New York, okay, dann gehe ich dahin. Und das zu einer Zeit, wo das halt auch nicht jeder gemacht hat. Also mittlerweile ist es ja sehr modern geworden für junge Schauspieler,
ja, klar,
da zu studieren.
Damals war
New York noch weit weg, wie ich immer so gerne sage. Und dann, und dann bin ich dahin und hab mir dann so den Rest zusammenklamüsert an Ausbildung.
Als du zurückgekommen bist mit Anfang 20, hast du dann angefangen, Theater zu spielen. Hast du aber irgendwie kein gutes Gefühl dabei gehabt?
Es war schon okay, so. Ich habe das schon auch gern gemacht, aber es war halt irgendwie nicht so richtig mein Ding. Also ich weiß auch nicht warum. Das sind eigentlich viel eher pragmatische Dinge, die mich gestört haben, als so jetzt inhaltliche vielleicht, ne? Also ich fand es zum Beispiel immer, ich fand halt A, immer blöd, dass man abends arbeiten muss. Ne? Das fand ich halt doof, weil...
Das kennst du durch deine Mutter, hast du
es
auch bekannt?
Ja, aber deswegen fand ich es ja so doof, weil das da abends ja auch in meiner Kindheit immer ein Riesenproblem war, weil die war natürlich nie da, ich musste immer alleine sein, es war blöd so und das reißt den Tag so auseinander, ne? Weil man so tagsüber ja eigentlich gar nicht wirklich abschalten kann, weil man mit dem Kopf sowieso als gewissenhafter Schauspieler irgendwie schon so ein bisschen zumindest bei der Vorstellung ist. Man kann ja die Konzentration nicht so ganz aufgeben. Und dann wird der Tag so fahrig. Und außerdem ist es dann auch so, dass man eben spielt. spielt, wenn du jetzt da ein Hamlet spielst oder irgendwas, dann bist du ja auch, keine Ahnung, bis 12 auf der Bühne mindestens, dann gehst du noch in die Kantine und trinkst du noch ein Glas Wein oder zwei, dann ist es 2 und am nächsten Morgen um 10 bist du wieder auf der Probe, wieder unter Tage. Wie ich das immer genannt habe, dieses Dunkle, war halt auch was, was mich immer abgeschreckt hat. Diese Probebühnen, wo kein Licht reinkam, wo man so abgeschottet von der Welt war. Und das ist auch irgendwie ein gutes Bild dafür. Und so habe ich das Theater damals auch empfunden. Das ist halt wie so ein externer Kosmos, der so mit der Welt da draußen nicht so richtig viel zu tun hat. Und das war nicht mein Ding. Ich wollte halt auch inhaltlich. Ich wollte auch immer, dass die Sachen, die ich mache, halt auch wirklich was mit dem zu tun haben, was da draußen passiert. Die Bretter, die Welt bedeuten halt, ne? Und für mich haben die Bretter da drin nicht so richtig mehr die Welt bedeutet, sondern da ging das um so eine, wenn ich jetzt ganz gemein wäre, würde ich sagen, es ist so ein bisschen so ein inzestuöses Ding manchmal, ne? Und das war nicht mein Ding. Wollte ich irgendwie raus, so.
Das empfinden ja viele Schauspieler so, die sich dann irgendwie erst Teil eines Ensembles sind und sich dann ganz gefangen fühlen und
merken, dass das ja eine ganz tolle Sache sein kann. Ne? Also das die Idee des Ensembletheaters mit der Subvention in Deutschland ist eine tolle Sache, wenn man sich vorstellt, dass wirklich da nur Leute aufeinandertreffen würden, die wirklich, vor Esprit und Talent nur so sprühen und Bock haben, Geschichten zu erzählen, die Menschen begeistern, dann wäre das ja eine großartige Geschichte. Fakt ist aber, das ist halt nicht so, sondern es ist zumindest zum großen Teil, will das natürlich nicht verallgemeinern, weil es gibt tolles Theater, aber zum großen Teil ist das schon eine intellektuelle Elite, der man auch so leicht manchmal gar nicht folgen kann. Und das hat mich auch in meiner Kindheit immer geärgert, ne? Dass man Sachen bewusst so, also das Element der Verfremdung, das ist was, worauf ich von Anfang an sehr allergisch reagiert habe, weil ich war halt klein und ich wollte die Dinge verstehen. Und wenn man etwas bewusst verfremdet, dann findet das ein Kind kacke. Ja. Und das hat sich, glaube ich, irgendwie in mein Erwachsensein rüber gerettet irgendwie. Und ich kann nach wie vor mit diesem Element der Verfremdung nicht so wahnsinnig viel anfangen.
Queens of the Stone Age hast du mitgebracht, Little Sister.
Ja, nur einfach mal so. Rock'n'Roll ist auch geil. Stromgitarren, volle Kanne. Eine der geilsten Livebands der Welt.
Moritz Bleibtreu ist heute zu Gast in der Hörbar. Das waren die Queens of the Stone Age, Little Sister. Der Film Knockin' on Heaven's Door und danach Lola Rent waren die Filme, in denen du einer, wie man sagt, breiten Öffentlichkeit bekannt wurdest oder Durchbruchfilme oder wie auch immer. Hast du ein schöneres Wort dafür eigentlich?
Nee. So, ne?
So.
Ja, genau.
Es hat dich gewundert, dass du für deine Rolle in Knockin' on Heaven's Door so viel Lob und Auszeichnungen bekommen hast. Du hast es nicht so, das war ein netter Film und lustig und so weiter, aber es hat dich eher irritiert. Im Nachhinein.
Ja, ich hätte das nicht erwartet, ne? Einfach weil das eine Comedy war und weil das dann doch, A ist der Film noch viel erfolgreicher geworden, als ich mir das je zu träumen gewagt hätte und B, dass das dann auch noch was ist, wo man Preise für bekommt, war mir insofern vor allem etwas befremdlich, als dass ich das als eine ganz klare Duo-Performance empfunden habe. Also das war ja wie Pat und Patachon. Ich und Thierry von Werwicke, wir waren ja, der eine ging ja nicht ohne den anderen. Und als man damals, ich den Deutschen Filmpreis für den besten Nebendarsteller bekommen habe, ich glaube, es ist auch das Einzige, was ich gesagt habe. Ich erinnere mich nicht mehr genau an was ich gesagt habe. Aber ich glaube, ich habe so gesagt, das geht eigentlich nicht, weil eigentlich
wir nur zusammen
funktionieren. Ja, wir gehören zusammen so. Ich weiß, was ich gesagt habe. Ich habe gesagt, mir ist gerade ein bisschen kalt. Genau, ich habe gesagt, mir ist ein bisschen kalt, weil mir fehlt was neben mir, habe ich gesagt. Hier müsste jetzt eigentlich jemand stehen und der ist nicht da und deswegen ist mir so ein bisschen kalt. Ich glaube, das habe ich gesagt, weil das echt, ich konnte das nicht verstehen, dass man das so
trennen konnte.
Dass man das so trennt. Das war eigentlich das Ding.
Du hast jetzt wieder eine Comedy. Darf ich das sagen? Eine Comedy gedreht? Ja. Oder ist es eine Comedy?
Absolut, das ist eine Comedy, klar.
Ist am 5. jetzt gerade in die Kinos gekommen, Vijay und ich, meine Frau geht fremd mit mir.
Ja, der Untertitel ist blöd, aber
man kann es sich nicht aussuchen. Silvia nackt im Cabrio wäre schlimmer gewesen. Ja. Hätte aber auch mit dem Film wahrscheinlich nichts zu tun.
Ja, Endstation Babystrich.
Ja, das waren diese Sat.1-Film, Filme. Und das ist eine gute Besetzung mit Hannah Schigula noch und auch Patricia Arquette.
Ja.
Es ist aber keine deutsch-amerikanische Koproduktion. Ich will jetzt gar nicht so viel Zeit mit diesen Produktionsbedingungen verquatschen, aber wie kommt es denn, dass ihr alle in einem Boot seid?
Naja, der Film ist von Anfang an in Amerika positioniert worden. Die Geschichte spielt dort.
Warum? Erzähl mal die Geschichte in groben Zügen.
In groben Zügen ist es die Geschichte von einem relativ erfolglosen Schauspieler, der durch ganz verwobene Umstände zu Tod erklärt wird und dann, weil er etwas frustriert ist, diese Chance ergreift, eine neue mit einem neuen Charakter nochmal in die Welt zurückzukehren und sich seine eigene Beerdigung anzugucken und zu sehen, was die Leute von ihm halten. Und dann lernt er seine Frau erneut kennen und erneut lieben und dann geht's dann geht's los.
Dann sagt man sich, wieso lernt er seine Frau neu kennen? Das geht, weil er als Inder zurückkommt,
genau,
sozusagen.
Genau, und sie ihn nicht erkennt. Ich weiß, das ist unrealistisch. Ja, das ist es auch, aber das ist der Tatsache geschuldet, dass das ein Film ist, der wirklich, der sozusagen sich traut, ein Genre zu bedienen, was es nicht mehr gibt. Also die klassische Verwechslungskomödie im Stil von, sag ich jetzt mal, Billy Wilder, wo man das Theaterhafte in Filmen noch auf eine ganz andere Art und Weise zugelassen hat. Also Filme wie 1, 2, 3 oder so, oder auch The Party mit Peter Sellers, das sind ja Filme, die man eigentlich sich auch auf einer Bühne vorstellen kann. Also wo es wirklich um den Typen im Raum geht, und da hat man sich ein bestimmtes Ausdehnen der Realität noch getraut, weil das einfach da, wo alles angefangen hat, das war halt die Bühne, und diese Mittel hat man am Anfang sozusagen in den Film übernommen. Und das ist so ein bisschen ausgestorben in dem zunehmenden Zwang, realistisch zu sein im Kino. Und mir gefällt das sehr gut. Also ich mag das gerne. Für mich hat das so was nostalgisch durchgeknalltes, was viele Leute vielleicht nicht mögen, weil sie sagen, wie gesagt, das macht auch keinen Sinn, die erkennt den doch, das ist doch unrealistisch. Aber ich finde gerade solche Überspitzungen von Realität und so was Märchenhaftes, das sind halt Dinge, die ich gerne mag, und das ist ein Film, den sollte man mehr mit dem Herz als mit dem Kopf gucken, und ich glaube, dann kriegt man auch was geboten.
Auf deinem Kopf ist ein Turban die ganze Zeit. Du wirst jeden Tag zurechtgemacht aufs Neue in der Maske. Wie viel Zeit hat das in Anspruch genommen?
Das sind so 1,5 Stunden waren das insgesamt. Boah, also das ist eine das Menge, ist ja, weil du hast, der Bart ist halt kompliziert, weil in Close-Ups sind Bärte halt schon ein Problem. Da musst du halt viel aus der Hand kleben, das reicht nicht nur mit Tüll. Und das
Du musst viel aus der Hand kleben, ja, das reicht nicht nur mit Tüll. Was heißt das?
Normalerweise sind Bärte auf den Tüll geklebt, den du dann anklebst.
Ach so. Aha,
und
okay.
Wenn du aber so einen Bart hast, der so präsent ist und so oft im Close-Up irgendwie zu sehen ist, dann macht man eigentlich die ganzen Ansätze im Gesicht aus der Hand. Das heißt, du nicht jedes einzelne Haar, aber mehr oder weniger so Haartrassen, ganz feine, die dann mit Klebstoff so aufs Gesicht geklebt werden. Und das ist sehr, sehr aufwendig. Dauert lange und nervt.
Und wie war das für dich, dich selbst zu synchronisieren?
Gute Frage. Scheiße. Also scheiße und toll, weil toll, ich versuche dann halt immer, wenn so Dinge auf einen einprasseln, das ist ähnlich wie Castings. Man kann sich dann hinstellen und sagen, oh, jetzt muss ich dieses blöde Casting machen. Oder man sagt, ich nehme das als eine Herausforderung, ich nehme das als eine Aufgabe. Meine Aufgabe ist jetzt, ohne zu wissen, worum es geht, in kürzester Zeit jemanden von mir zu erzeugen. Nimm das als schauspielerische Aufgabe. Im Synchron ist es ähnlich. Man hat das Gefühl und denkt sich, oh, jetzt muss ich mit diesen knatternden Synchronstimmen da irgendwie diesen Film machen, und ich mache meine ganze Performance kaputt dadurch, dass ich das jetzt verdeutsche. Aber man muss dann versuchen, sich hinzustellen und zu sagen, okay, lass mich versuchen, das wirklich so gut zu machen, wie es nur irgendwie geht, und es noch besser zu machen als im Original. Das ist die einzige Chance, die man da hat. Aber es ist eine undankbare Aufgabe. Weil klar, eigentlich, also wenn man einen Film gemacht hat, hat man ihn gemacht. Und natürlich, du weißt das, es ist eine Original-Performance immer was anderes als eine synchronisierte. Und obwohl wir sehr gut im Synchronisieren sind, ist natürlich Robert De Niro im Original was anderes als synchronisiert. So gut Christian Brückner ist, also gar keine Frage. Großartiger Sprecher, aber es ist einfach was anderes. Und das ist natürlich, wenn man 2 Monate an so einem Film gearbeitet hat und man dann innerhalb von 3 Tagen sozusagen das wichtigste Element deiner Arbeit austauscht, nämlich die Sprache, dann ist das schon, muss man schlucken.
Also, der Film heißt Vijay und ich, meine Frau geht fremd mit mir, mit Moritz Bleibtreu. Ich glaube, Michael Gwistek spielt eine kleine Rolle.
Ja, Michael Gwistek spielt mein Papa. Ich durfte mir meine Eltern aussuchen.
Den hätte ich auch genommen.
Und dann, ich sollte so Hippie-Eltern haben, so durchgeknallt, habe ich gesagt, Michael muss mein Papa sein. Und Hanna Schigula wäre toll, wenn sie meine Mutter ist. Und das hat geklappt.
Du musst ja jemand sein, der sowieso eine gewisse Distanz zu sich hat. Denn ich glaube, du bist der erste Gast in diesen Jahren hörbar, von dem eine eigene Wachs Figur bei Madame Tussauds existiert.
Das ist wahr.
Das ist ja strange, oder?
Ja, ist weird. Und ich fand das auch komisch, als ich die zum ersten Mal gesehen habe. Vor allem, die sieht ganz gut aus.
Ja, aber es ist doch trotzdem komisch. Ich meine, da muss man ja auch zur Einweihung wahrscheinlich gehen.
Ja, 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 ja.
War es 2010 oder so? Ist noch gar nicht so lange her.
Vor 2 Jahren oder 3 Jahren oder so, ja. Es war strange. Es war
komisch.
Etwas befremdlich, ja. Ja, etwas befremdlich. Gut, aber natürlich nichtsdestotrotz eine große Ehre, weil Madame Tussauds Berlin die Leute danach auswählt, also die ausgewählt werden, das wird nach den Menschen ausgewählt. Das heißt, wenn du aus Madame Tussauds rausgehst, dann kannst du so ein Formular ausfüllen und da steht drauf, wen du gerne mal als Wachsfigur sehen möchtest. Und der da die meisten Stimmen bekommt, der bekommt eine Wachsfigur. Ja. Deswegen kann man da auch stolz drauf sein.
The Message hast du mitgebracht, Grandmaster Flash and the Furious Five.
Absolut, absolut. Ja, der Beginn, wenn man so will, von Hip-Hop mit Curtis Blow zusammen, meiner Musik, mit der ich groß geworden bin. Und ja, was soll man dazu groß sagen? Here we go.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit dem Schauspieler Moritz Bleibtreu und jetzt mit dem Baby Shambles Delivery. Moritz Bleibtreu ist heute hier zu Gast und wenn Sie sich überlegen, Mensch, was schenkt man jemandem, der eigentlich schon alles hat, rate ich zu den neuesten Mikrofasertüchern oder Glasreinigern oder Antikalkmitteln zum Saubermachen der Wohnung, denn die machen dich schon glücklich.
Ja, das ist ja auch nicht... Ey, das ist ja auch nicht so, dass ich jetzt, weißt du, morgens aufstehe und mich tierisch freue, jetzt alle Wohnungen der Welt zu putzen. Nein, das ist, was ich damit meine, ist eigentlich eine ganz pragmatische Geschichte. Es gibt halt wenige Dinge auf der Welt. Welt ist ja kompliziert und so, ne? Und so Erfolgserlebnisse auch kompliziert und so. Und putzen ist halt, das ist halt so schön einfach. Ich glaube einfach, dass Erfolgsmomente etwas sind, was dich glücklich macht. Also egal, wo du zu dir selber sagen kannst, das habe ich gemacht.
So. Eine Wand streichen, ganz plakativ. Oder eine Wohnung
sauber machen. Was auch immer, ja. Mhm. Das tut gut. Das tut einem selbst gut. Und da ist Putzen halt das Ultimate, also das Einfachste auch, was geht. So, das ist dreckig, du putzt. Und mir geht das zumindest so. Ich setze mich danach hin und ich fühle mich wohler. Und ich gucke so auf das Geputzte und denke mir, was hast du schön gemacht? Und schon geht's mir besser. Und, also Disziplin ist ja eine sehr, das kann ja große Glücksmomente hervorbringen, ne? Wenn man sich an etwas hält und wenn man sagt, das ziehe ich durch und man macht das und man schafft das auch.
Die Selbstdisziplin.
Ja, was auch immer gegenüber, ne? Und beim Putzen ist es so schön einfach. Das ist so ganz einfach. Und das habe ich irgendwann gelernt, so mit 15, 16, dass mir das gut tut einfach, dass ich mich wohlfühle, wenn ich geputzt habe und dann da sitze. Und das wende ich bis heute an.
Ich finde das so interessant. Ich habe diese Information aus einem Interview mit dem Playboy. Und der Playboy steht ja total auf dich. Also die haben, glaube ich, jedes Jahr kommen sie einmal und machen irgendwie ein langes Interview mit dir. Das ist wirklich ungewöhnlich. Und ist das so? Es sei denn, es ist immer so ein Ghostwriter, der da für dich Antworten gibt. Das kann ich aber nicht beurteilen. Genau. Aber so interessant, in dem Moment, wo es eben um dieses Thema, wo du dir dieses Thema so, wo du darüber sprichst, über diese Erfolgserlebnisse und das Saubermachen als Beispiel nimmst, haken die nach und sagen, wenn wir schon bei ihrer weiblichen Seite sind, bla bla bla, und reden dann über diese Au-pair-Geschichte.
Ist halt der Playboy, ne?
Wenn wir schon bei ihrer weiblichen Seite sind.
Ja, komisch, so. Ne? Kannst du mal sehen, da hat sich was verselbstständigt. Aber ja. Das habe ich nicht gesagt. Also, weil das sehe ich überhaupt nicht so. Das kann man überhaupt nicht einteilen in männlich und weiblich. Und es gibt sicherlich auch Leute, die auch dieses Glücksmoment, von dem ich spreche, gar nicht kennen. Also dieses, ne, es gibt sicher Leute, die putzen, dann setzen sich hin und denken sich, scheiße, tut mir der Rücken weh oder so. Vielleicht, es gibt ja sicher Menschen, die sehen das überhaupt nicht so, wie ich das sehe. Da sind wir wieder bei dem kleinen Gott. Das ist eben das Ding. Ich glaube, jeder muss die Dinge halt auch auf seine Art machen, so, ne? Und das, was mich glücklich macht, macht dich noch lange nicht glücklich oder jemand anders. Deswegen bin ich auch sicher kein Vorbild für niemanden mit allem, was ich sage und denke und tue. Also das macht mich glücklich und ich finde das richtig. Mhm. Das heißt noch lange nicht, dass das irgendjemand anders gut finden muss oder richtig finden muss oder dass ihn das glücklich macht.
So, das ist der vielleicht perfekte Übergang für ein Thema. Vorbild und richtig und falsch. Die McDonald's-Werbung. Ich würde da gerne mit dir kurz drüber sprechen. Du hast ja früher mal, als du in Paris gejobbt hast, hast du, glaube ich, sogar mal für McDonald's gearbeitet, ne?
Ja, genau.
Und es war ein Job, den du, naja, wie man so einen Job halt macht irgendwie. Man kriegt nicht besonders viel Kohle und es ist Fast Food und dödödödöd. Und es gibt viele Leute, du hast ja auch letzte Woche die Heinz-Strunk-Sendung, ich weiß nicht, ob du sie gehört hast oder ob sie nur zugetragen wurde. Ich da hab haben wir das ja schon mal thematisiert. Ich schließe mich da durchaus ein. Ich stand vor diesem Plakat und sah euch alle, die ihr ja für etwas steht, für eine Gruppe steht, glaubwürdig, modern, aufgeschlossen, und habe zuerst gedacht, das ist so eine Anti-Werbung, wie so Peter oder so, esst kein Fast Food. Und ich habe überall geguckt, wo ist jetzt die Information, aber nein, es ist eine McDonald's-Werbung. Und um das auch gleich zu sagen, ich möchte mit dir darüber nicht sprechen als moralisches Korrektiv. Es geht nicht darum, dass ich sage, wie konntest du das nur tun? Ich verurteile dich dafür. Und trotzdem würde es mich interessieren, warum du es gemacht hast.
Ja, aber das ist doch so einfach, für Kohle, für was denn sonst? Also das macht man für Geld. Und das ist eben genau wie du sagst, du stehst vor diesem Plakat, das hast du zwei Möglichkeiten. Entweder du kannst jetzt sagen, guck mal, jetzt sind die für mich alle gestorben. Oder man setzt sich vielleicht mal hin und fragt sich, warum machen das die denn alle? Und so schwer ist diese Frage nicht zu beantworten.
Nein, das ist jeder weiß das. Natürlich, ja.
Wenn du dir die Vita von Christian Ulm anguckst und meine Wenigkeit, dann wirst du sehen, dass wir immer wieder Filme machen, für die wir nicht viel Geld bekommen, wo wir uns wirklich Mühe geben, für wenig Geld viel und hart arbeiten. Und deswegen ist Werbung, übrigens ist das nicht die erste Werbung, die ich mache. Ich habe schon andere Dinge beworben. Mhm. Und wenn es jetzt um politische Korrektheit geht, also das kann ich nun überhaupt nicht nachvollziehen. Jedes Produkt, was du irgendwie heutzutage zu kaufen hast, wenn du da lange genug gräbst, dann findest du irgendwelche Schattenseiten an diesem Produkt. Produkt und an dem Unternehmen, das ist sicher. Wir leben in einer Welt, die von großen Kooperativen reguliert und kontrolliert wird. Ja, ich profitiere davon, das stimmt, ja, das tue ich. Aber das bietet mir die Möglichkeit, in einer anderen Hinsicht, zumindest bei den Filmen, die ich mache, mir den Luxus zu gönnen, wirklich nur die Filme zu machen, die ich mache. Und gleichzeitig, ich konsumiere dieses Produkt. Ich esse gerne mal einen Cheeseburger. Ich bin da alle 2 Wochen. Mein Sohn kriegt alle 3 Wochen Chicken McNuggets. Warum soll ich nicht für ein Produkt werben, was ich selber konsumiere? Ich hoffe nur, wie gesagt, das ist ja auch so schon gedruckt worden, dass die Leute, die sich drüber aufbringen, da bitte nicht essen gehen. Ne? Weil dann möge euch wirklich die Finger abfallen, wenn ihr da noch einmal hingeht. Jeder, der was Schlechtes gesagt glaube, oder gedacht hat, wenn ihr nicht. Doch, darum geht's.
Ich glaube, es geht nicht darum zu sagen, man darf keine Cheeseburger essen. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht auch zwischendurch Fastfood isst.
Wieso soll man sondern, denn nicht was bewerben, was man konsumiert?
Ja, ich glaube, es geht darum, dass wenn du jetzt für einen Braunrasierer geworben hast oder für Sky, für diesen Bezahlsender, da hat sich, glaube ich, niemand drüber aufgeregt oder so. Nee. Es ist ja schon
doch,
so.
Nee, gab's auch, aber
natürlich okay, nicht aber in natürlich in einer anderen Dimension.
Ja, natürlich.
Und du musst ja auch zugeben, dass die Gruppe, man hätte ja auch Stefanie Hertel oder Jürgen Drews nehmen können und da hätte sich kein Mensch über diese Werbung aufgeregt. Warum tun das die Leute? Weil ihr als Gruppe tatsächlich, die ja sonst im richtigen Leben nicht dazugehört, aber ihr seid Stellvertreter einer ganz bestimmten Art, auch kritischer
Leute. Ja, und auch die essen mal einen Cheeseburger.
Auch die essen mal einen Cheeseburger.
Ja, get used to it. Was ist daran so schlimm?
Und was du sagst ist, unterstützt dieses Unternehmen und es ist halt, McDonald's ist ja nicht unumstritten.
Nee, das sage ich nicht. Ich sage, mir schmeckt ein Cheeseburger. Das sage ich. Was heißt unterstützen
naja, was
ein Unternehmen?
Was ist denn Werbung? Was ist Werbung anderes, als zu sagen, kauft bei diesem Unternehmen?
Ja, es ist deine Wahl. Ich zwing dich ja nicht. Also ich nehme dich ja nicht an die Kette und führe dich dahin. Also ich unterstütze und promote ein Produkt, das ich persönlich konsumiere. Sag mir einen Grund, warum ich das nicht tun sollte. Oder die Kehrseite davon. Wie verlogen ist es zu sagen, ich gehe da selber essen und würde dafür aber keine Werbung machen. Ich würde für alles, was ich konsumiere, Werbung machen.
Ich glaube, wenn man sich darüber aufregt, hat es was damit zu tun, dass man sagt, du hast eine gewisse Glaubwürdigkeit, du bist jetzt kein typischer politischer Mensch und ich will es auch nicht nur an dir festmachen. Es sind ja, wie gesagt, es sind ganz viele Leute da, von denen das viele wahrscheinlich nicht gedacht hätten. So. Und in dieser Gruppe, diese Gruppe steht einfach für eine gewisse Aufmerksamkeit, Authentizität, für Leute, die eher sagen, naja, das McDonald's ist der größte Fleischverarbeiter der Welt und die Kühe werden, weiß ich nicht, wahrscheinlich mit genmanipuliertem Gras gefüttert oder so.
Das ist im Supermarkt, wenn überhaupt, genauso. Das ändert sich doch nicht. Es ist so einfach, einen Schuldigen zu finden. Findet alle euren Schuldigen und zeigt mit dem Finger drauf. Wenn ihr glaubt, ihr habt einen gefunden, freut euch. Es macht das eigene Gewissen so viel leichter, jemanden zu finden und mit dem Finger drauf zu
tun. Wie oft wirst du angequatscht wegen dieser Sache?
Du,
jetzt gar nicht mehr.
Ich rede ja sowieso nur und sitze eh nur bei dir, weil ich einen Film zu promoten habe, sonst würde ich hier sowieso nicht sitzen. Und dann, wenn ich danach gefragt werde, dann sage ich das. Aber ich werde mich dann auch in Zukunft da nicht mehr so wahnsinnig viel drüber äußern, weil ich für meinen Teil damit überhaupt kein Problem habe. Und
im
wenn damit jemand
Leben
ein Problem hat,
jetzt.
Dann ist es vollkommen cool, dann soll er mich deswegen scheiße finden, das ist alles vollkommen okay. Das, was ich vorhin gesagt habe, jeder hat das Recht auf seine Meinung und wenn er mich scheiße finden will, ist das sein gutes Recht. Und ich habe damit kein Problem.
Ich bin nicht die Anklagende, ich wollte das einfach verstehen und ich glaube zum Beispiel auch, dass viele Leute, die sich aufregen...
Ach du, da könnte ich mich jetzt in Anführungsstrichen rechtfertigen, was ich noch nicht mal tue, sondern wenn überhaupt erkläre ich das, da kann ich so viel erklären, wie ich will. Wenn jemand das für sich beschlossen hat, scheiße zu finden, dann wird er das auch weiterhin tun.
Ich glaube, es ist eher eine Irritation. Ich weiß gar nicht, ob es dieses Scheiße finden ist, weil letztlich jeder seinen Preis hat und viele Leute es für 100.000 oder 200.000 auf jeden Fall machen würden, die sich jetzt aufregen, sie kriegen nur das Angebot nicht. Man kann sich immer gut drüber aufregen, wenn man es nur beurteilt. Ja.
Wie schön, dass es solche Sachen gibt, über die man sich so toll aufregen kann, obwohl es wirklich andere Gründe auf der Welt gibt. Aber
ich glaube, es liegt wirklich nur daran, dass es eine Irritation ist, weil man dich für einen Sympathieträger hält und weil dieses Unternehmen nun gerade tatsächlich immer irgendwie so ein bisschen wackelig ist, im Sinne von,
guck mal,
ist das politisch okay?
Ich habe zum Beispiel alles, was man über McDonald's sagt. Ne? Ich kenne diese ganzen Geschichten. Dasselbe kannst du erzählen über Nestlé. Was redet jemand über George Clooney? Dasselbe kannst du sagen über Ikea. Hast du keine Sachen von Ikea zu Hause? Hat der da hinten keine Sachen von Ikea zu Hause? Wenn du dein Leben bewusst danach ausrichten würdest, all diese Dinge, gegen die du angeblich bist, wirklich konsequent durchzuziehen, dann musst du als Eremit in die Berge ziehen und dort leben und Möhren züchten. Und wenn du das willst und wenn du meinst, es ist so einfach, jetzt das Unternehmen zu nehmen oder irgendein anderes und zu sagen, die sind schuld, dann ist das schön, dann ist das gut, dann ist das deine Meinung. Aber ich glaube, das ist zu kurz gedacht. So funktioniert das nicht. Wir sind alle Teil dieses Spiels. Klar kann man mir vorwerfen, dass ich davon noch profitiere. Ja, das tue ich. Aber das tut jeder im Klein auf seine Art und Weise auch. Und ich finde halt, es gibt wirklich andere Dinge, über die man sich aufregen kann. Das glaube ich. So, ne? Und hinzu kommt, was ich vorhin gesagt habe, vielleicht sollte man sich auch einfach mal fragen, warum diese ganzen Leute, die alle so toll finden angeblich, das alle unisono machen. So, und wie gesagt, last but not least, und das ist wirklich das Allerwichtigste, ich glaube, das fängt mit persönlichem Verhalten an. Und wie gesagt, mögen nur allen Leuten, die auch nur irritiert waren, die Finger abfallen, wenn sie das nächste Mal zu McDonald's gehen. Ich hoffe, ich treffe keinen von denen in der Schlange.
Sell Out heißt der nächste Song, den du mitgebracht hast, von Tiger Lou.
Ja, genau. Passt gut, oder?
Super.
Ja, genau. What the hell is Sell Out? Nein, das ist ein wunderschöner Song. Tolle Band, Skandinavien, großartiger Teil der Erde, kulturschaffend, ganz weit vorne. Tolle Band, Tiger Lou, check it. Und Sell Out, relativ.
Sell Out, Tiger Lou, zu Gast ist heute Moritz Bleibtreu. Und eine Sache, die in Interviews immer wieder auftaucht, die dir wichtig ist, ist, dass sich entschuldigen.
Ja,
absolut. Du sagst, die Welt wäre sie ja wahrscheinlich auch ein besserer Platz, wenn sich die Menschen häufiger entschuldigen würden.
Absolut. Ich habe heute gerade einen Tweet retweetet von, es gibt so ein Ding, sie heißen What the Fuck Facts. Da hast du dann immer so besondere Wahrheiten, die halt kaum einer kennt. Und da steht drin, dass es irgendwie chemisch wohl so ist, dass der Körper Verzeihung genauso positiv mit allem, was da ausgeschüttet wird, an Endorphin, Dopamin und diesem ganzen Kram, begegnet wie Glücklichkeit, also wie Glücklichkeit als solches, genau.
So,
also wie irgendwas Schönes, was dir passiert. Dass der Körper da dieselben chemischen, Abläufe sozusagen macht. Das fand ich sehr interessant, weil ich sagte, ja, das glaube ich wirklich. Ich glaube, dass, ja klar, also wer nicht verzeihen kann, der macht sich, glaube ich, viel im Leben kaputt. Und sich entschuldigen können ist, glaube ich, das Allerwichtigste, was es irgendwie auf der Welt gibt. So.
Ich finde die Formulierung so interessant, wie wir sie benutzen. Wir sagen nämlich, ich entschuldige mich, was ja gar nicht geht.
Ja.
Es geht nicht. Ich möchte um Entschuldigung bitten, müsste es ja eigentlich. Also man nimmt sich die Zeit nicht, das zu sagen. Aber im Grunde kann man sich nicht entschuldigen. Das muss der andere ja tun. Der
absolut
muss dich von deiner Schuld ja freisprechen.
Er muss dir verzeihen.
Er muss dir verzeihen.
Er muss dir verzeihen. Du kannst dich versuchen zu entschuldigen.
Genau.
Und er wird dir dann gegeben oder sie wird dir dann gegebenenfalls verzeihen oder auch nicht. Aber ich glaube, dass das eine ganz essentielle Sache ist. Es gibt immer wieder Momente im Leben, wo man sich entscheiden kann. Also gerade zum Beispiel in Eltern-Kindern-Situationen hast du das ganz häufig, wo man an so einem Scheideweg steht, wenn vielleicht viel Kacke passiert ist und man sich so denkt, du hast nur zwei Möglichkeiten. Entweder du jagst sie jetzt zur Hölle und so sagst, das war's so, ne? Ich will euch nie wiedersehen oder dich Papa oder dich Mama. Und das war's für mich. Oder du sagst halt mit der ganzen Scheiße, die passiert ist, du hast mir mein Leben geschenkt, ich verzeih dir. Und ich glaube, dass das die viel gesündere Wahl ist. Ich will das, natürlich kann man das nicht verallgemeinern. Natürlich gibt's Kinder, die Dinge erlebt haben, die wirklich nicht verziehen werden können. Aber wenn es nur irgendwie die Möglichkeit dazu gibt, wäre es eine schöne Sache. Oder wie mein von mir so geschätzter Lieblingsautor Kurt Vonnegut Jr. immer so schön sagt, nutze jede Gelegenheit zur Liebe, denn sie tut dir gut.
Wow. Dieses Entschuldigen ist ja, wie du sagst, oft ein Thema bei erwachsenen Kindern, so sage ich jetzt mal, wenn die Eltern halt ein bestimmtes Alter erreicht haben und man vielleicht von der Altersmilde ausgehen kann, dass man sich plötzlich über Sachen auseinandersetzt oder unterhält, denen man in der früheren Konstellation nicht in der Lage war.
Weil bei einigen gibt's das, aber bei anderen gibt's auch genau das Gegenteil bei Altersmilde. Ne? Einige werden ja auch altersherb. Ne? Das gibt's ja auch, dass irgendwann so der Punkt drüber ist und es dann so gar nicht mehr geht. Aber ich glaube tatsächlich, dass man sich halt im Leben unheimlich viel wegnimmt, wenn man wenn man nicht versucht, einfach irgendwie, wie gesagt, jede Gelegenheit zur Liebe zu nutzen. Und da gehört natürlich Verzeihen sofort dazu, klar.
Deine Mutter ist jemand gewesen, die das konnte.
Absolut, absolut, ja. Wenn es aufrichtig ist, ne? Also wir reden jetzt nicht über jemand, der sein Gewissen beruhigen will oder wie auch immer. Aber wenn es aufrichtig ist und wenn ich merke, jemand hat für sich wirklich eingesehen, dass er einen Fehler gemacht hat und versucht, das für sich zu ändern und es ihm wehtut, dass das, was da passiert ist, ihm wehtut wirklich und er darunter leidet oder sie und das wirklich eingesehen hat, dann bin ich der Letzte, der sie nicht verzeihen könnte. Und ich bin auch nicht nachtragend.
Wollte ich gerade fragen, ob du jemand bist, der nachtragen kann?
Überhaupt nicht. Also wenn sich jemand aufrichtig bei mir entschuldigt, ist das alles vollkommen cool. Jeder hat für mich Dreiwurfwahnsinn frei im Leben. Also ich erwarte von niemandem, dass er perfekt ist, genauso wenig, wie ich das von mir erwarte. Und genauso möchte ich auch nicht, dass irgendjemand das von mir erwartet. Mhm. Und genauso wie ich jedem Dreiwurfwahnsinn freigebe, genauso würde ich gerne haben, dass er mir auch Dreiwurfwahnsinn freilässt. So. Und ich glaube, das ist eben tatsächlich so. Das meine ich damit. Wenn das so ein bisschen mehr mal weg von allen möglichen Religionen und was weiß ich nicht was, wenn das nur einfach ein bisschen mehr da wäre im täglichen kleinen Leben, dann würde vieles schon ganz anders aussehen. So.
Und bist du jemand, bei dem das dann, so eine Entschuldigung hat ja auch eine gewisse Zeit, in der sie kommen sollte, unter Umständen. Bist du jemand, bei dem es dann irgendwann im Persönlichen kippt? Also bis zu einem bestimmten Punkt, verzeihst du und es ist okay, aber dann, wenn es gekippt ist, gibt es kein Zurück mehr? Oder bist du jemand, der jemandem immer wieder neue Chancen gibt, in Freundschaften zum Beispiel?
Das kann ich schwer sagen. Also ich habe das noch nie erlebt so richtig und weiß natürlich nicht, wie weit da eine Geduld oder was auch immer das ist, dann da auf die...
Bist du ein geduldiger Mensch?
Also ich würde jetzt mal sagen, nein, aber das stimmt nicht. Also ich bin sprunghaft. Ich bin sprunghaft und bin gierig.
Wie gierig?
Ja, gierig. Also,
maßlos.
Naja, ich denke, dass man, das ist so, wenn man so sagt, ist doch immer dieses, nennen Sie eine schlechte Eigenschaft und du sagst Ungeduld, das ist ja eigentlich nichts Schlechtes, weil Ungeduld heißt ja auch, dass du jemand bist, der Dinge fertig kriegen will, der Sachen gemacht bekommen will, der ein Ziel hat, der einen Fokus hat. So. Und das ist ja nicht wirklich was Schlimmes, deswegen sage ich immer eher gierig. Also ich bin halt ein gieriger Mensch. Ich will, dass die Sachen schnell passieren. Ich will, dass das jetzt ist. Ich will das nicht in 3 Jahren, ich will es jetzt haben. So. Und, aber wenn es darauf ankommt, bin ich, glaube ich, sogar ein sehr geduldiger Mensch. Wenn es darauf ankommt, auf die Dinge, die wirklich wichtig sind, auf die Dinge, von denen jeder weiß, dass er auf sie warten muss, so, und dass das nicht von heute auf morgen kommen kann. Ich glaube, bei diesen Dingen bin ich sehr geduldig. Aber ich bin trotzdem auch sehr gierig.
Letztlich ist es ja so, dass du durch ein Kind sowieso dazu gezwungen wirst, irgendwie eine Art von Geduld oft zu entwickeln, weil ein Kind seine Zeit braucht und dich auch zwingt wahrscheinlich, oder?
Das ist aber Nervenstärke wiederum, ne? Das ist wieder was anderes, würde ich jetzt sagen. Also, das, ja, Kinder brauchen vor allem Nervenstärke. Und da bin ich nicht so gut drin, ganz ehrlich. Da bin ich tatsächlich...
Nee,
so ein Nervenkostüm ist nicht so richtig mein Ding. Also ich bin ein sehr temperamentvoller Mensch so Gefühle von mir fernhalten, das ist nicht mein Ding. Und ich bin dann auch keiner, der die mit nach Hause nimmt und bunkert, sondern ich hau die dann einmal auf den Tisch. So.
Mhm.
Und das tut mir gut. Aber ich glaube auch nicht, dass ich damit Leute großartig... dass ich Leuten damit wehtue oder so, weißt du? Insofern, ich könnte das auch gar nicht anders. Also ich muss dann so. Und das ist dann bei Kindern manchmal, da muss ich aufpassen, weil dann merke ich schon, also ich habe nicht das beste Nervenkostüm.
Mit deinem Sohn gehst du ja wahrscheinlich Fussi spielen, denke ich mal. Und Angeln habe ich gelesen.
Ja, das war so ein Beispiel, aber solche Sachen findet er natürlich toll.
Denn das ist ja erstens eine Sache, bei der tatsächlich beide Parts eigentlich Geduld brauchen, weil bis so ein Fisch anbeißt, das kann ja eine Stunde dauern.
Ja.
Und dann wäre die zweite Frage richtig so mit vom Haken nehmen
wir
und totschlagen.
Wo angelt ihr denn? Ach, wir haben mal hier versucht und in Schweden und so, wir haben nie was gefangen. Aber wenn es darauf ankommt, klar, ich habe früher viel geangelt und so und ich habe damit auch kein Problem. Ich habe in Küchen viel gearbeitet, ich habe viele Fische schon ausgenommen. Damit habe ich keinen Stress, das mache ich gerne. Aber den würde ich dann auch essen, den Fisch. Also den Fisch, den ich töte, den esse ich dann auch.
Richtig mit ausnehmen, auch von der Kleine.
Ja,
auch
ja,
richtig,
ja. Ja. Okay. Das finde ich aber auch nicht schlimm. Also das finde ich auch nichts, was man Kindern vorenthalten soll oder wo man jetzt sagt, nee, im Gegenteil. Ich finde das sogar gut, dass Kinder das irgendwann mal zu sehen bekommen. Mhm. Also, weil das
Koch
gehört ja nun mal
ja
dazu.
Auch unter Umständen noch eine, wenn es noch eine Alternative zu dem Job gegeben hätte, oder?
Immer noch, ja. Wenn ich jetzt von heute auf morgen arbeitslos werden würde und mich keiner mehr will, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, also Koch zu werden, ja. Das wäre dann der nächste Anlaufpunkt.
Es sieht nicht danach aus, du bist gut im Geschäft und wer möchte, kann sich auch den neuen Film angucken. Vijay und ich, meine Frau geht fremd mit mir seit dem 5. im Kino und wir verlosen jetzt 3-mal 2 Karten für diesen Film. Beantworten Sie die Frage, welche sind die beiden, wenn man so sagen kann, Haus- und Hofregisseure von Moritz bleibt treu? Mit dem einen Regisseur hat er 3, mit dem anderen sogar 4 Filme gemacht. Schicken Sie die richtige Antwort an hörbar@radio1.de und mit etwas Glück gewinnen Sie die Kinokarten. Und bitte schicken Sie uns auch gleich Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer, damit wir Sie im Gewinnfall benachrichtigen können. So, dein letzter Song läuft jetzt mit den ganzen Zetteln hier. Weißt du zufällig, hast du noch im Kopf? Hier
ich
doch,
weiß,
Cello.
Ich habe die Parallelen, wie gesagt, als altes Rap-Kind erster Stunde. Ein hervorragendes Beispiel dafür, dass Hip-Hop durchaus aggressiv und von der Straße kommen kann und trotzdem von Jungs gemacht wird, die wirklich was in der Birne haben und die sich um die deutsche Sprache mehr bemühen, als viele das schnallen. So, Cello und Abdi, Parallelen, featuring Haftbefehl. Ho!
Okay, das war's. Tschüss!
Sehr schön.
Radio 1. Hörbar Rust.